Wir haben gerade schon durch Jonathan gehört, worum es heute im Bibeltext geht. Und ich finde, das ist eine Story, wenn wir uns die anhören heute und wissen, das ist 2000 Jahre her, da denken wir, ach ja, in der Sonntagsschule, da habe ich das auch schon gekannt, die Story. Aber ich will euch einladen, wenn jetzt Lydia den ersten Teil vom Predigtext vorliest, dass ihr euch darauf einlasst und euch wirklich vorstellt, dass es aktuell passiert ist in Griechenland und dass das moderne Missionare sind, wo Gott dieses Wunder getan hat.
Auf dem Weg zur Gebetsstätte begegnete uns eines Tages eine Sklavin. Sie war von einem Dämonen besessen, der sie wahrsagen ließ. Auf diese Weise brachte sie ihren Besitzern viel Geld ein. Die Frau lief hinter Paulus und uns anderen her und schrie: Diese Männer sind Diener des höchsten Gottes und zeigen euch, wie ihr gerettet werden könnt. Das wiederholte sich an mehreren Tagen, bis Paulus es nicht mehr ertragen konnte. Er wandte sich zu der Frau um und sagte zu dem Dämonen: Im Namen von Jesus Christus befehle ich dir, verlass diese Frau. In demselben Augenblick verließ der Dämon die Sklavin. Als aber ihre Besitzer merkten, dass sie mit ihr nichts mehr verdienen konnten, packten sie Paulus und Silas und schleppten die beiden auf den Marktplatz zur Stadtbehörde. Diese Männer bringen unsere Stadt in Aufruhr, beschuldigte man sie vor den obersten Beamten der Stadt. Es sind Juden. Sie wollen hier Sitten einführen, die wir als römische Bürger weder befürworten noch annehmen können. Da stellte sich die aufgehetzte Menschenmenge drohend gegen Paulus und Silas. Und die obersten Beamten der Stadt ließen den beiden die Kleider vom Leib reißen und sie mit Stöcken schlagen. Nachdem sie so misshandelt worden waren, warf man sie ins Gefängnis und gab dem Aufseher die Anweisung, die Gefangenen besonders scharf zu bewachen. Also sperrte er sie in die sicherste Zelle und schloss zusätzlich ihre Füße in einen Holzblock ein. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie lobten Gott mit Liedern und die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das ganze Gefängnis bis in die Grundmauern erschüttert wurde. Alle Türen sprangen auf und die Ketten der Gefangenen fielen ab.
Hier geht es um zwei Missionare in Griechenland. Ja, nicht aus unserer Zeit, aber welche, die es wirklich gegeben hat, und um einen Gott, den es auch wirklich gibt. Paulus und Silas. Paulus und Silas waren zuvor nach Mesopotamien geschickt worden, nach Philippi. Genauer gesagt waren sie in Neapolis, der Hafenstadt von Philippi. Und ja, was soll man sagen? Dort werden sie uns vorgestellt. Vorgestellt als Männer, die zum einen Diener des höchsten Gottes sind und zum anderen den Weg kennen zur Rettung und den auch verkünden und zeigen können. Vielen Dank, liebe Wahrsagerin, die uns die beiden Männer so gut vorstellt. Es ist sehr gut, dass sie uns diese vorstellt. Und dennoch ist es Paulus auf die Nerven gegangen. Ja, es war richtig. Sie dienen dem einen wahren Gott, dem Dreieinigen. Und zum anderen, ja, zwar ist es so, dass das richtig ist, aber es nervt. Ich kann es auch verstehen, warum es Paulus nervt. Denn auch wenn es sehr gut ist, dass ich vorgestellt werde als Felix Sundermann, zukünftiger Jugendreferent im Christustreff oder als der neue Benny, wenn man immer nur als der neue Benny begrüßt wird, dann fragt man sich schon so: Hallo, ich bin Öster Felix. Ich kann verstehen, warum es Paulus auf den Nerv geht, durch die Stadt zu gehen und immer zu hören, wer sie sind. Deswegen kann ich es ihm nicht übel nehmen, dass er dann, ja, kurzerhand den Dämon austreibt mit Gottes Hilfe. Halleluja. Und das Krasse ist, was eigentlich eine gute Sache war, das führt sie ins Gefängnis. Und was für uns eigentlich ein mega Zeugnis sein müsste, das lesen wir durch diese Genervtheit von Paulus als so eine Sache, die irgendwie so halbgar klingt. Ach Mensch, ey, jetzt wird der Paulus ungeduldig. Und jetzt hat die arme Frau den Dämon verloren, ey. Schade. Aber eigentlich ist es doch voll krass. Halleluja! Eine Frau, die sonst nicht gesehen wurde, die verstoßen war, wurde gesehen. Der Dämon, der sie bestimmt hat, hat von ihr abgelassen. Wo aus ihrer Krankheit Geld gemacht wurde, wo sie ausgebeutet wurde, da ist sie jetzt befreit. Und das ist voll krass. Und das müssen wir eigentlich feiern. Und das ist nicht irgendwie passiert, sondern durch seine Kraft, steht da, in Jesu Namen ist es passiert. Gott kann befreien. Und wir sehen das in dem Rest des Kapitels auch noch. Die beiden werden eingesperrt in eine Gefängniszelle, in die sicherste Zelle des Gefängnisses, in die Mitte, da wo keine Außenwände sind. Und die Füße werden in Holzblöcke festgepackt, sodass sie nirgendwo hin können. Und was sie tun in diesem Leid, ist, dass sie Gott anbeten. Und tatsächlich in dieser Not vor Gott kommen und Gott reagiert. Gott schenkt ein Wunder. Und auf übernatürliche Weise werden die befreit durch ein Erdbeben. Auch hier muss ich wieder einhaken. Ein Erdbeben? Gibt es denn dafür Beweise, dass da ein Erdbeben gab? Also in der Sonderschule, da habe ich das noch geglaubt, dass das ein Erdbeben war. Aber heute? Kann ja sein, dass sie das ausgedacht haben. Ich bin aufgeklärter Deutscher. Ja? Bei mir müssen die Dinge logisch sein. Würde ich nicht selbst aufgeklärter Deutscher sein, würde ich diese Fragen jetzt nicht fragen. Aber es sind Fragen, die ich mir in den Text gestellt habe. Und ich erwische mich dabei, wie ich tatsächlich hinterfrage, ob das wirklich passiert ist. Ich finde, es klingt wie ein Märchen manchmal, wenn man es so liest. Aber ich habe nachgeforscht. Und es gibt keine Beweise fürs Erdbeben. Aber es gibt auch für kleine Erdbeben in der Antike generell keine Beweise. Damit gibt es auch keinen Beweis, dass dieses Erdbeben nicht da gewesen sein soll. Und es macht keinen Sinn, dass sie sich das ausdenken, weil nachher geben sie Zeugnis in der Stadt und es würde auffallen, wenn kein Erdbeben da gewesen wäre. Ja, ich bin großer Nachfrager und vielleicht sitzen unter euch auch große Nachfrager, die da ihre Zweifel haben, ob das passiert ist. Ich will euch herausfordern heute, nehmt euer Sonntagsschulkind in euch wieder an, glaubt daran, denn Gott kann. Und ich will euch herausfordern, auch nochmal heute zu sagen, ja, ich will glauben, dass Gott kann. Gott kann befreien, er kann Ketten sprengen, er kann Dämonen austreiben und er kann noch viel, viel mehr. Ja, ich glaube sogar in der Bibel, in der Offenbarung Gottes an uns Menschen, da steht nicht nur, dass Gott kann befreien, sondern da steht, dass es sein Charakter ist, zu befreien. Er stellt sich uns vor, immer wieder, als der, der befreit. Daniel in der Löwengrube wird befreit, wird nicht von Löwen gefressen. Josef aus dem Gefängnis in Ägypten. Gott tut ein Wunder mit dem Mundschenk. Er denkt an ihn wieder, an die Traumdeutung. Und Josef wird befreit. Und das Volk, das eigene Volk von Gott, sagt immer wieder, unser Gott hat uns gesehen in unserer Not, hat uns befreit aus Ägypten. Und wir haben eine Hoffnung, ein Land, das er uns verspricht. Gott ist Befreier. Und wir wissen heute, was noch krass passiert ist vor 2000 Jahren, Jesus selbst hat uns befreit von unserer Verdammnis durch den Tod, den er auch besiegt hat und wovon er frei wurde und die Ketten dargesprengt hat. Gott ist ein Befreier. Und das wird sehr, sehr deutlich, dass Gott ihn Befreier ist. Es passiert ein Erdbeben vor den Augen des Gefängniswärters. Und es wird deutlich, dass Gott physisch befreien kann. Er kann Ketten sprengen. Und dieser Gott, der sich vorstellt als ein befreiender Gott, der kann nicht nur Ketten sprengen, nein, der hat davor auch psychisch geheilt. Vielleicht weiß ich, ob psychisch ist. Auf jeden Fall hat er etwas geheilt, was wir nicht sehen können, von einem Dämon. Und Jesus, die Apostel, haben Wunder getan, biologisch, er hat geheilt. Gott kennt keine Grenzen, die wir Menschen kennen. Er sprengt sie. Und der Gefängniswärter hat es gerade erlebt bei den beiden. Sie haben in der größten Not, bevor sie befreit wurden, Gott mega gelobt. Und er weiß es in dem Moment, in wessen Auftrag sie da sind. Und deswegen steht da, dass er vor ihnen gleich niederkniet. Und er fragt sie nach dieser Hoffnung, warum sie in der Not sinken. Wo ist denn Lydia? Ha, sorry. Lydia liest uns jetzt noch weiter vor, was dann passiert.
Aus dem Schlaf gerissen sah der Gefängnisaufseher, dass die Zellentüren offen standen. Voller Schrecken zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. »Tu das nicht!« rief da Paulus laut. »Wir sind alle hier!« Der Gefängnisaufseher ließ sich ein Licht geben und stürzte in die Zelle, wo er sich zitternd vor Paulus und Silas niederwarf. Dann führte er die beiden hinaus und fragte sie, »Ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden?« »Glaube an den Herrn Jesus, dann werden du und alle, die in deinem Haus leben, gerettet,« erwiderte Paulus und Silas.
Als der Gefängniswärter aufwacht und aufsieht, sieht er, dass die Türen offen sind. Einfach so. Und was passiert, ist, dass er von Angst befallen wird. Ist auch verständlich, denn die Alternative für ihn war, wenn die Gefangenen weg sind, dann wirst du hingerichtet. Und deswegen zieht er sein eigenes Schwert und ist dabei, sich umzubringen. Und dann hallst du durchs Gefängnis. Tu das nicht! Wir sind alle noch hier. Alle noch hier. Warum? Die Türen sind offen. Hä? Warum sind denn alle noch hier? Ich check nicht, warum alle noch da waren, aber es waren alle da, steht da. Und der Gefängniswärter checkt in dem Moment, krass, die sind noch alle da. Und er erkennt, wow, hier hat jemand Größeres gehandelt. Er kniet nieder vor Paulus und Silas und er fragt sie, boah, was ist das bei euch für eine Hoffnung? Was geht denn in euch ab, dass ihr irgendwie noch da seid und dass ihr gerade befreit wurdet eigentlich? Wow. Er erkennt, in wessen Auftrag sie unterwegs sind, weil er gerade ein Wunder erlebt hat und will diese Freiheit, in die die gerade geführt wurden, auch erleben. Und deswegen fragt er nach dieser Hoffnung, was kann ich tun, um gerettet zu werden? Und er fragt die Richtigen. Paulus und Silas kennen die Antwort und sie kennen die Person hinter der Antwort, Jesus. Und das ist der Grund, warum sie überhaupt in Mesopotamien sind, weil sie den Menschen diese Nachricht weiterbringen wollen. Und das ist eine Nachricht, die nicht nur damals galt, sondern die auch heute noch uns gilt, uns persönlich, ob wir sie schon kennen oder nicht. Es gibt Errettung, es gibt Befreiung. Tatsächlich gibt es eine Antwort, man kann gerettet werden durch Jesus. Durch Jesus gibt es keine Kraft mehr der Welt, die uns so festhalten kann. Nein, Ketten werden gesprengt. Es gibt keine Krankheit mehr, die uns für immer umbringen kann. Nein, Jesus hat die Krankheit und den Tod besiegt. Und er hat ein Leben für immer versprochen, nicht mehr Verdammnis, sondern Erfüllung, die schon hier auf der Erde beginnt. Ich glaube das. Ich glaube, dass Gott nicht nur Erdbeben schicken kann, um Ketten zu brechen, sondern tatsächlich, dass er den Tod besiegt hat, dass er sich verherrlicht hat in dem Erdbeben, damals, wie er den Tod besiegt hat und auferstanden ist, und dass er sich auch heute noch in unserem Leben, in deinem Leben, in meinem Leben verherrlichen will. Offensichtlich leben die beiden mit der Hoffnung. Offensichtlich kennen die beiden diese Nachricht und glauben es wirklich. Sonst würden die sich nicht ins Gefängnis schmeißen lassen. Und glaubst du an diese Hoffnung? Ist die bei dir so krass verankert? Trägt dich die Hoffnung? Letzte Woche ist ein YouTuber, Philipp Mickenbecker, gestorben. Viele von euch werden es mitbekommen haben, andere vielleicht nicht. Das war ein Jesus-Nachfolger, der auf YouTube gezeigt hat, wie er an seinem dritten Krebs leidet. Ein junger Mann, 23. Und das Krasse ist aber, der Krebs hat ihn nicht fertig gemacht. Nein, eine Hoffnung, die er hatte in Jesus, hat ihn mega festhalten lassen an einer Freude, an einem nach vorne gucken, an einem Dankbarsein für die Situation. Und er hat gesagt, dass er weiß, wo er hinkommt, dass er sich freut, uns zu sehen im Himmel. Das hat mega viele Menschen inspiriert und ich hoffe, dass Gott da richtig was für rocken wird in der jungen Generation in Deutschland, dass er für viele so ein Vorbild wird und viele Gott dadurch kennenlernen. Jedenfalls sehen wir, was sonst unmöglich wäre, dass man in so einer Scheißsituation so eine feste Hoffnung haben kann. Das ist in Jesus möglich. Und ich glaube, safe, dass ich Philipp irgendwann kennenlernen werde im Himmel. Für mich ist das ein Vorbild, wirklich an eine Hoffnung festzuhalten und da, dass sie mich tragen wird, selbst wenn ich vielleicht mal in Gefangenschaft gerate. Selbst wenn ich vielleicht eine todkranke Krankheit habe. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, dass tatsächlich Gott da Hoffnung schenken kann und dass das nicht für Gott unmöglich ist. Nein, ich glaube, er kann befreien, er kann Erdbeben schenken und er hätte auch Philipp heilen können. Das war scheinbar nicht dran, aber er kann. Hast du eine Hoffnung, die dir in der größten Katastrophe noch eine Hoffnung ist? Wir dürfen glauben, dass Gott die Hoffnung ist, dass er rettet, dass er befreit, dass er es nicht nur bei dir persönlich tun will, sondern sogar in größeren Kreisen, bei deinen Freunden, bei deinen Kollegen und bei deiner Familie. Wie komme ich darauf? Naja, auf die Frage, was kann ich tun, um gerettet zu werden, antworten Silas und Paulus: Glaube an den Herrn Jesus, dann werden du und alle, die in deinem Haus leben, gerettet.
Sie verkündeten ihm und allen in seinem Haus die rettende Botschaft Gottes. Der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Stunde um Paulus und Silas. Er reinigte ihre Wunden und ließ sich mit allen, die zu ihm gehörten, umgehend taufen. Dann führte er sie hinaus in sein Haus und bewirtete sie. Er freute sich zusammen mit allen, die bei ihm lebten, dass sie zum Glauben an Gott gefunden hatten.
Sie verkündeten Gottes Botschaft, ihm und allen in seinem Haus. Und seine Reaktion ist, dass er ihre Wunden reinigt, dass er sich mit allen, die zu ihm gehören, taufen lässt. Der Gefängniswärter, der gerade noch Angst hatte, der sich das Leben nehmen wollte und in den Tod geblickt hat, hat so einen Durchbruch erlebt, hat so eine Veränderung erlebt. Plötzlich hat er eine Hoffnung. Er ist nicht mal nahe dem Tod, nein, er ist nahe am Leben. Er hat das Leben erkannt. Nicht mehr die Angst regiert, sondern eine Hoffnung in ihm. Halleluja. Und dann steht da, dass alle, die zu ihm gehören, sich auch umgehend taufen lassen. Dass auch sie an Jesus glauben. Ich weiß nicht, ob ihr diese Bibelstellen kennt, wo immer steht, er und sein ganzes Haus, sie und ihr ganzes Haus. Es gibt jedenfalls noch eine davon in Apostelgeschichte 16 über Lydia. Lydia aus der jüdischen Hafengemeinde. Ihr öffnet Gott die Augen. Und ihr steht, während sie aufmerksam zuhörte, ließ der Herr sie erkennen, dass Paulus die Wahrheit verkündete. Mit allen, die in ihrem Haus lebten, ließ sie sich taufen. Danach forderte sie uns auf, wenn ihr davon überzeugt seid, dass ich an den Herrn glaube, dann kommt in mein Haus mit und bleibt meine Gäste. Das ist wieder ein Text, wo ich schnell denke, ach ja, das ist ja nur, weil im Römischen Reich war das so, die Hausherren, das, was der geglaubt hat, das, was sie geglaubt hat, das mussten dann alle Bediensteten auch glauben. Die hatten gar keine freie Wahl. Aber spannend ist, hier ist es anders. Hier steht, dass Paulus und Silas auch die Hoffnung, die frohe Botschaft verkünden, dass die Leute glauben. Nein, da steht hier. Da steht, dass sie sich auch umgehend taufen lassen und dass sie das vor allem mit einer großen Freude feiern. Das heißt, das war kein pures Oh, was ist denn hier passiert, sondern sie feiern die Veränderung des Gefängniswärters. Das heißt, sie sehen die Veränderung und sie feiern das, sie freuen sich daran, sie haben selbst die frohe Botschaft gehört und lassen sich da auch taufen. Und das ist ein Riesenunterschied zu, das machen sie nur, weil sie müssen. Nein, hier steht, dass es möglich ist, dass nicht nur wenn bei einem der Durchbruch passiert, dass es das dann war, sondern dass es das auch ins komplette Haus weitergehen kann. Ich war diese Woche in einem Kloster, steht total heilig, wir waren auf Klassenfahrt. Jedenfalls in dem Kloster, da ging es los vor 30 Jahren, da war es noch alles eine Ruine. Und dann wurde ein Bruder hingeschickt, der Michael, der jetzt mittlerweile im Johanniter-Hospiz ist. Und der hat einfach nur gebetet am Anfang. Und es ist nichts passiert. Aber dann irgendwann ist was passiert. Und Gott hat Segen geschenkt. Und heute ist es eine Anlage, wo man so richtig Gottes Segen sieht, die super schön ist, wo man nicht glauben kann, dass das mal Ruinen waren und wo Gott wirklich wirken will. Und das nur, weil da ein Mensch angefangen hat zu glauben. Jesus erzählt das auch, dass es gibt, und zwar mit dem Sauerteig. Wenn man ein bisschen Sauerteig in anderen Teig reintut, dann wird das alles durchsäuert. So ist das im Kloster Falkenroda passiert und so passiert es auch hier. Der eine hat den Durchbruch, der Hausherr, der Gefängnisaufseher, die Lydia und alle erkennen das und fangen selbst an zu glauben und auch bei ihm passiert der Durchbruch und alle werden gerettet. Ich glaube, dass unser Gott nicht nur ein Gott der Freiheit ist. Ich glaube, dass unser Gott nicht nur retten will. Ich glaube nicht nur, dass wir eine Hoffnung haben. Ich glaube, dass er das auch bei dir und deinem Umfeld zeigen will. Dass ein Durchbruch, dass eine Veränderung in deinem Umfeld passieren will. Gott kann Durchbrüche in deinem Umfeld starten. Da, wo du nicht mehr daran geglaubt hast, da, wo ich nicht mehr daran geglaubt habe. Ich selbst habe lange nicht mehr daran geglaubt, dass in meiner Familie was passieren kann. Meine Familie kennt zum Großteil Jesus nicht. Und teilweise habe ich aufgehört zu beten dafür. Aber hier steht, dass Gott kann. Und ich will euch ermutigen, da wo euer Glaube aufhört, dass ihr wieder Gottes Glaube annehmt. Dass Gott was vorhat bei euch, in eurer Familie, in eurem Freundeskreis, da wo ihr Dinge auf dem Herzen habt. Wo hast du Dinge auf dem Herzen? Wo wünschst du dir Durchbruch? Wo wünschst du dir Befreiung in deinem Umfeld? Ob das psychisch ist, ob das physisch ist oder ob das biologisch ist. Wo siehst du in deinem Umfeld diesen Drang nach Befreiung? Diesen Wunsch nach Freiheit? Vielleicht ist es bei dir selbst. Vielleicht ist es bei deiner Familie, vielleicht bei deinen Freunden. Gott kann Durchbruch schenken. Gott kann befreien. Halleluja. Ja, lass uns wieder neu für unsere Familie, für unsere Freunde beten. für unsere Kollegen, uns wieder glauben, dass Gott was vorhat. Frag dich selbst, wo kannst du neu anfangen zu beten? Wo darfst du selbst Gottes Botschaft verkünden, dass Freiheit möglich ist? Dass wir nicht mehr verdammt sind, sondern ewiges Leben haben werden? Und wo kannst du der Sauerteig sein, der irgendwo reingepflanzt wird und wirklich durchsäuert von da aus? Hey, wir dürfen glauben, dass Gott befreit. Wir dürfen glauben, dass Gott rettet. Und wir glauben, dass Gott das auch in deiner Familie tun will, in deinem Freundeskreis. Bist du bereit, wieder wirklich zu glauben, dass das passieren kann? Bist du bereit, wieder selbst Sauerteig zu sein? Bist du vielleicht bereit, neu Glauben anzunehmen, zu sagen, ja, Jesus, das Einzige, was da stand, was wir tun sollen, ist nur zu glauben. Ich will es tun und ich will auch wieder tun, ich will es auch wieder für meine Familie tun. Und vielleicht ist es auch dran, für dich erneut zu sagen, okay, ich will es glauben. Da, wo der aufgeklärte Deutsche nicht glauben kann, da will ich sagen, doch, Gott kann. Ich glaube, dass Gott jeden Einzelnen ruft, einen Unterschied zu machen in seinem Umfeld, selbst Gottes Reich ans Herz zu nehmen und selbst in diese Welt hinauszugehen und ein Bote der Befreiung zu sein. Frag Gott, was für dich dran ist. Paulus und Silas haben Gott gefragt, wo sollen wir hin? Gott hat gesagt, geht nach Mesopotamien. Frag Gott, was dran ist in deinem Umfeld. Was liegt Gott am Herzen bei dir? Er ist es wert. Bei ihm gibt es Freiheit. Er hat alles getan, wir müssen nur Ja sagen. Jesus will dein Leben neu machen. Jesus will mein Leben neu machen. Jesus will das Leben deiner Familie, deiner Freunde neu machen und bei mir genauso. Ich bin gespannt, was Gott tun will und ich möchte gern noch beten. Halleluja, Jesus, du kannst. Nicht nur vor 2000 Jahren, nicht nur in irgendeinem alten Buch. Nein, das ist dein Buch und es ist brandaktuell. Du willst es noch heute tun. Jesus, schenk Befreiung, wo gerade Unfreiheit ist. Spreng Ketten, wo gerade Ketten sind. Jesus, du kannst und wir wollen es glauben. Ich glaube an Durchbruch in Familien, ich glaube an Durchbruch im Freundeskreis. Und ich will beten, Jesus, dass du jedem Einzelnen jetzt das Herz öffnest, wenn da ein neuer Auftrag, ein erneuter Auftrag ins Herz gesät werden soll, Jesus. Ich bete für jeden Einzelnen hier, dass er Sauerteig sein kann in seinem Umfeld, Jesus. Und dass wir eine Sauerteig-Revolution sehen in Marburg und in Deutschland und in der Welt, Jesus. Du kannst befreien, auch heute noch. Hab Dank dafür und ich bete, Jesus, dass du befreist, wo wir nicht frei sind, wo wir uns immer wieder Ketten anlegen lassen, wo wir vergessen, was du getan hast, Jesus. Und ich danke dir, dass du unfassbare Gnade hast, dass wir nichts aus uns heraus tun müssen, sondern dass wir nur Ja sagen müssen und sagen müssen, ja, ich vertraue dir, du kannst und dass du das dann tust. Also aus deiner Kraft ist, Jesus. Ich will das neu annehmen und wenn ihr das sagen wollt, dann sagt es auch gerne nochmal, Jesus, dass ihr es annehmen wollt. Amen.